einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, es geht Ihnen allen sehr gut. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser frühen Stunde, zu unserer Telefonkonferenz, in der wir Ihnen die Ergebnisse des ersten Halbjahres der Talanx AG vorstellen werden. Das macht wie gewohnt unser Finanzvorstand Dr. Jan Wicke. Und danach stehen wir Ihnen natürlich auch für Fragen zur Verfügung. Unternehmensmeldung und Präsentation müssten Ihnen seit 7.30 Uhr vorliegen. Sollten Ihnen die Unterlagen nicht vorliegen, finden Sie diese auf unserer Website talanx.com. Ja, lassen Sie uns starten. Jan, bitteschön.
Ja, danke, Andreas. Ja, guten Morgen zur frühen Stunde. Ich hoffe, Sie haben ähnlich gutes Wetter wie wir hier gerade in Hannover. Wenn wir auf das erste Halbjahr der Talanx AG gucken, können wir auch sagen, dass wir ein sehr, sehr gutes erstes Halbjahr eben hinter uns haben. Und Andreas, wenn du mal auf die Seite 2 gehst, dann möchte ich Ihnen kurz erklären, an was wir das eben festmachen. Wir wachsen. Wir haben Wachstum über 9%, währungskursbereinigt sogar 13%, und das in allen Segmenten. Und ich werde nachher noch näher darauf eingehen, warum wir uns über auch das Vertrauen von den Kunden so freuen können und über unsere Lösungskompetenz, die im Markt nachgefragt wird. Die technische Performance unserer Gruppenergebnisse hat sich stark verbessert, eine Combined Ratio von unter 96% nach 6 Monaten, die natürlich in Relation zu setzen ist, weil das Vorjahr durch Corona bei 101,3% war, aber auch zu den Corona-Effekten gehe ich nachher noch genauer ein. Das ganze Wachstum und technische Performance übersetzt sich in sehr starkes erstes Halbjahr mit 546 Millionen Nettoergebnis, 44% davon in der Erstversicherungsgruppe, und das übersetzt sich dann weiter in Return on Equity von 10,5%, und das ist ja deutlich über unserem strategischen Ziel von 8%. Wir sind deshalb sehr zufrieden. Die Solvency Ratio steht bei rund 210% nach 2,5 Jahren, also auch sehr, sehr solide sind wir kapitalisiert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht das weiter nach diesem sehr starken ersten Halbjahr? Und Sie wissen alle, wir hatten die Flutereignisse, und die Flutereignisse werden uns belasten. Und um das ganz kurz vorwegzunehmen, wir erwarten Bruttoschäden deutlich über 600 Millionen Euro. Unsere Schadenregulierer sind weiterhin im Feld, also draußen und bei den Kunden. Und die durchschnittlichen Schadenssummen sind hoch. Wir haben aber einen sehr guten eigenen Rückversicherungsschutz. Das senkt die Nettobelastung von den über 600 auf etwas über 300. Und weil mehr als 2/3 der Schäden auch bei der Hannover Rück, unserem Tochterunternehmen, eben anfallen, wird dann in der Bottomline der Talanx nur 150 Millionen hängen bleiben und das dritte Quartal belasten. Das führt uns dazu, dass wir aufgrund des starken ersten Halbjahres trotz der Flutkatastrophe in Deutschland unseren Ausblick eben anheben auf 900 bis 950 Millionen Euro und wir recht zuversichtlich sind, dass wir auch in dieser Range landen können. Natürlich müssen wir das immer unter das Kaviat stellen, dass es normale Nutzung des Großschadenbudgets voraussetzt, dass wir also, wenn wir eine Wahnsinns-Hurrikansaison kriegen, dann steht das wie immer, dieses Ziel natürlich im Risiko, das gleiche würde bei extremen Kapitalmarkt- oder Währungsschwankungen eben gelten. Soweit einfach mal der Überblick. Jetzt würde ich Sie gerne so ein bisschen durch die wichtigsten Zeilen unserer Gewinn- und Verlustrechnung führen. Fangen wir an bei den auf der Seite 4. Der Andreas hat es ja hier auf den Schirm schon gebracht. Unsere Prämien wachsen um 9% und das größte Prämienwachstum kommt aus der Schadenunfallrückversicherung, gefolgt von in der Industrieversicherung und in Retail International. Aber ich möchte wirklich betonen, dass wir in allen Segmenten eben wachsen. Das andere, was eben hier schon auch eben auffällt, ist der große Swing im technischen Ergebnis. Sie sehen das Net Technical Result sehr oft PNC. Da haben wir 481 Millionen. Im Vorjahr waren es durch die Corona-Schäden minus 160 Millionen. Das ist natürlich der große Treiber beim Ergebnis. Die andere bemerkenswerte Entwicklung ist das Investment Income, auf das ich aber später noch mal ein bisschen genauer eingehe, weil hier Sondereffekte drin sind, die mit der Zuführung der Zinszusatzreserve zusammenhängen und die man eben rausnehmen muss, um ein bisschen ein normalisiertes Bild zu bekommen. Wenn wir jetzt weitergehen auf die Seite 6, Da haben wir so ein bisschen versucht, ein bisschen mehr auch für die Analysten unser Ergebnis, um Sondereffekte mal so ein bisschen zu bereinigen, um eine normalisierte Ergebniskraft zu repräsentieren. Und da sehen Sie, dass vor Steuern und anderen und Minderheitenabzug wir einen Gesamt-Corona-Impact im ersten Halbjahr 2021 immer noch von 222 Millionen eben hatten oder 72 Millionen negativ. Wenn man die Kette mal durchgeht, dann haben wir eben 278 Millionen Corona-bezogene Claims. Ich werde das näher noch erläutern. Und dann, ich gehe jetzt hier nur auf die größten Positionen an, dann aber auch durch Corona und durch die Lockdowns sogenannte Offsetting-Effekte. Das ist, dass die Schadenfrequenzen wegen der Lockdowns in verschiedenen Ländern geringer ausgefallen sind und man das natürlich auch normalisieren muss und gewissermaßen Windfall-Profit von 88 Millionen gewisse Effekte auch noch im Investment-Income, Nachläufereffekte, sodass sich dann eben dieser Gesamteffekt von 222 Millionen ergibt. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen in die Schäden genauer rein, das finden Sie auf Seite 7. Und ich habe hier drei Zahlen in dem Chart gehighlightet. Erstmal die traurige Zahl, wo kommen die Schäden her? Die kommen aus der Lebens- und Krankenrückversicherung. 263 Millionen Euro im ersten Halbjahr und das sind Übersterblichkeiten. Das ist, und Sie müssen sich das so vorstellen, dass hier, dass ja in der Rückversicherung anfällt, die 263 Millionen, wir haben, das heißt, die Erstversicherer haben schon einen Verlust genommen auf Sterblichkeit und das, was dann diesen, haben dann Rückversicherungsschutz eingekauft für ab höheren Verlusten und nur diesen ab höheren Verlusten, diesen Schaden ersetzen wir mit den 263 Millionen. Und da werden Sie natürlich die Frage stellen, wo kommt das denn her? Im ersten Quartal war die Antwort relativ klar und den meisten von Ihnen auch transparent. Das war USA vor allen Dingen, die Ausläufer von Donald Trumps Corona-Politik hat sich einer sehr hohen Sterblichkeit niedergeschlagen in den USA. Jetzt im zweiten Quartal, muss man dazu sagen, ist die Sterblichkeit in den USA deutlich zurückgegangen. Also es ist nicht mehr das USA-Thema. Joe Bidens Impfkampagne war hier gemessen an unseren Zahlen erfolgreich. Nein, es ist Südafrika und Lateinamerika und Sie werden das ja auch von dem einen oder anderen Wettbewerber gehört haben, die Ähnliches zu verzeichnen haben. Wir haben daneben noch eine Zahl, die ich nicht gekringelt habe, aber finde ich auch erwähnenswert, in Retail International von den 12 Millionen Corona-Claims sind 11 Millionen auch Übersterblichkeit. Lateinamerika und Polen in Europa sind die beiden Treiber für diese, für 11 Millionen von den 12 Millionen, also kurzum das Thema Übersterblichkeit ist das, was wir in den Corona-Claims sehen. Wenn man mit unseren Pandemieforschern spricht, haben wir darüber hinaus die Erkenntnis, dass die Todesrate wirklich direkt korreliert ist mit der Impfquote. Und insofern sind sowohl die Aufforderungen in den USA zur weiteren Impfung als auch in Europa absolut richtig. Das übersetzt sich und das sehen wir eben in unseren Zahlendaten. Auf der anderen Seite haben wir positive Effekte durch Corona in unseren Zahlenwerken. Das ist das grün umkringelte Offsetting-Effekt. Davon profitieren besonders stark Retail International und Retail Deutschland. Und das sind eben die geringeren Schadenfrequenzen, die wir infolge der Lockdowns im ersten halben Jahr in verschiedenen Märkten da vollziehen könnten. Und dem, was wir hier machen, ist, wir normalisieren die Schadenquote zum Normallevel und die Differenz übersetzt, finden Sie hier in diesen Zahlen abgetragen. Wie gesagt, in der Summe 72 Millionen Belastungen. Das ist natürlich gegenüber dem Vorjahr, was durch heftige Schäden in der Betriebsschließungsversicherung, Event Protection, also Veranstaltungsausfallversicherung, Kreditversicherung gekennzeichnet war, also sehr, sehr wenig. Aber es sind eben immer noch Schäden. Wenn wir dann weitergehen und vielleicht steigen wir jetzt in dieses Überblicksbild auf Seite 10 ein und mal gucken, wo stehen wir denn weltweit bei der Talanx-Gruppe, dann sehen Sie auf der einen Seite sind die Combined Ratios, dass wir insgesamt eben unter 96% sind, wenn wir um Corona bereinigen. Das sind ja Zahlen ohne die Lebensversicherungssparten hier. Dann ist es etwas schlechter, 96,5. aber besser als im Vorjahr, wo der um Corona bereinigte Effekt 97,4 hat. Also wir kommen bei der Verbesserung der technischen Performance gruppenweit voran. Besonders schön, und wir haben das hier auch eingekringelt gesehen, ist auch die Entwicklung in Industrial Lines. Da haben wir eine Combined von 98,4. Wenn man dann noch reflektiert, dass wir bestimmt nicht aggressiv reservieren, sondern eher konservativ, dann und dass wir exklusive Corona hier 97,9 haben, also sogar unter 98, dann ist es hier eine schöne Trendentwicklung, wenngleich man natürlich festhalten muss, dass das Geschäft volatil und durch Großschäden betreut ist. Also das wird auch in der Zukunft ein bisschen volatiler bleiben. Die hervorragende Combined Ratio von 96 in der Rückversicherung haben ja bereits die Kollegen von der Hannover Rück in ihrem Pressecall eben erwähnt. International in Lateinamerika haben wir eine schöne Entwicklung in Chile, das haben wir Ihnen gehighlightet, und in Europa, da wussten wir nicht so ganz, was wir highlighten, weil in Italien haben wir hier eine sehr, sehr schöne Zahl mit 71,8, aber da haben wir so konservativ reserviert, dass wir da ein bisschen was an den Reserven machen mussten. Der wahre, bereinigte Spitzenreiter in der Combined Ratio in Osteuropa ist die Warta mit 92,7, sehr, sehr schönes Ergebnis. Wenn wir jetzt zu den einzelnen Segmenten mal vertieft einsteigen, beginnen wir mit der Industrieversicherung, der Wurzel unseres Konzerns, dann sind da drei Dinge hervorzuheben. Erstens, wir wachsen 9%, ja, und dieses Wachstum ist getrieben durch das Specialty-Geschäft, die HDI Global Specialty, die also sehr, sehr schön wächst, aber auch in Liability and Property, also in den Sparten, wachsen wir ebenfalls. Und das Wachstum ist auch stark durch Preisanpassungen geprägt. Also wir sind hier sehr zufrieden mit der Entwicklung. Und das übersetzt sich auch in unseren Ansprüchen an die technische Performance in diesem Geschäft. Wir haben das Ziel weiter erhöht und wollen jetzt 95% mittelfristig erreichen. Jährlich, ich sage jetzt mal so ein bisschen 1% über den Daumen gepeilt, verbessern die Combined Ratio. 98 ist das, was wir dieses Jahr auch anpeilen. Und die Kollegen sind da auf einem guten Track. Ich sage bewusst über den Daumen 1% pro Jahr, weil die Natur des Geschäfts in der Industrieversicherung ist ein bisschen volatiler und das kann man auch nicht komplett überdecken. Worauf ich hinweisen möchte, ist der Investment Return bei der Industrieversicherung. Der ist ein bisschen höher im ersten Halbjahr ausgefallen, als wir ihn fürs Gesamtjahr erwarten. Wir hatten hier, genauso wie in der Rückversicherung, sehr schöne Erträge aus unserem Private Equity Portfolio im ersten Halbjahr. Die werden sich leider nicht jedes Quartal so wiederholen. Und insofern wird sich bis zum Jahresende hier das Investmentergebnis wieder ein bisschen normalisieren. Kommen wir zu Retail Deutschland, also dem deutschen Geschäft mit Privatkunden und kleinen und mittleren Unternehmen. Hier ist erstmal ebenfalls sehr schönes Wachstum zu konstatieren, was wir im Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen haben. Und wir haben dieses Wachstum, weil wir in der Schadenregulierung in der Corona-Krise uns sehr fair verhalten haben, und es freut einen dann auch, wenn sich das eben entsprechend übersetzt, das ist bei P&C auf der nächsten Seite, Andreas, wenn sich das eben übersetzt eben in entsprechende Wachstumszahlen, das ist ein sehr, sehr schöner Erfolg der Kollegen. Wir haben die außerordentlich gute Ergebnislage bei HDI Deutschland genutzt, Balance Sheet Strengthening, wie es so schön sächsisch hier heißt, zu machen, sowohl in der Schadenunfallversicherung als auch in der Lebensversicherung. In der Lebensversicherung sehen Sie das sehr schön, wenn wir auf die nächste Seite gehen, in der Entwicklung der Solvenzquoten, die Sie unten rechts in dem Kasten finden, die sich auf 224% ohne die Transitional-Maßnahmen eben weiter verbessern. Die Ergebnislage hat das eben einfach auch hergegeben. Was sonst noch zu sagen ist, für 2021 ist ja die Erfüllung des Kurszieles in Aussicht gestellt, 240 Millionen EBIT. Wenn Sie die Halbjahreszahlen sehen, dann ist ein wesentlicher Teil schon eingefahren und das Geschäftsfeld erwartet auch, das Ziel zu übertreffen. Und das Gleiche gilt für das ebenfalls verkündete Ziel einer 95er Combined Ratio. Man wird da drunter liegen. Die sind da sehr, sehr zuversichtlich. Und da wird auch die Flut mit den sehr gewaltigen Schäden, die wir natürlich in diesem Segment haben, nichts dran ändern. Wenn wir dann zu Retail Deutschland zu Retail International gehen, auf die Seite 16, Andreas, bitte, dann ist hierzu erstmal wieder das super starke Wachstum mit 11% eben zu erwähnen. Das Wachstum ist in Leben zugegebenermaßen auch ein Rebound, weil im Vorjahr das Geschäft hier durch die Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Ländern sehr beeinträchtigt war. In Schadenunfall haben wir aber sehr, sehr schöne Entwicklungen. Da war auch der Lockdown-Effekt sehr gering letztes Jahr bei Warta und in Italien durch Amissima, durch die Integration. Also wir sind hier sehr zufrieden. Ja, wir haben sehr starkes technisches Ergebnis, aber das muss man ehrlicherweise sagen, das ist die Tradition in diesem Geschäftssegment, die sie auch fortsetzen werden. Aber es gibt ein paar Indikatoren, auf die wir schon hinweisen wollen, in Bezug auf die technische Performance going forward, dass wir beginnen, Schadeninflation in verschiedenen Märkten, überdurchschnittliche Schadeninflation zu registrieren. Und natürlich wird natürlich mit dem Rückfahren der Lockdown-Maßnahmen die Schadenfrequenzen werden sich auch wieder etwas normalisieren, sodass man diese Traum-Combined-Ratios, die hier genannt werden, nicht in alle Ewigkeit fortschreiben kann. Gehen wir weiter zum Kapitalanlageergebnis. Ich hatte eingangs gesagt, ich sage zwei, drei Sätze dazu. Also es sind zwei Komponenten. Es ist ja einmal das ordentliche Ergebnis. Das ist eben, wie gesagt, sehr positiv beeinflusst durch die Private Equity Gains, die wir eben hatten. Und das Extraordinary Investment Income, das sind die Realisate, die wir machen, da haben wir einen Wahnsinnsanstieg und der ist aber im Kern dadurch getrieben, dass sich die Kollegen im Geschäftsfeld HDI Deutschland entschieden haben, die Zinszusatzreservendotierung. Wir haben jetzt inzwischen 4,66 Milliarden Zinszusatzreserve in dem Segment gebildet, für das gesamte Jahr 2021 schon quasi im ersten Halbjahr abzuarbeiten. Und da haben wir dann eben 402 Millionen mehr Realisate als im Vorjahr. Und das ist einfach, das bedeutet aber, dass man sich jetzt im zweiten Halbjahr entsprechend zurückhalten wird, sodass dann die unten in der Zeile stehende des Net Return on Investment ist zurzeit 3,3%. Nach dem ersten Halbjahr erwarten wir, dass das wieder auf 2,7% zurückgeht. Die nächste Seite, Entwicklung des Shareholders Equity, hier ist zu beachten, dass der kleine Anstieg natürlich damit zusammenhängt, dass wir Dividende gezahlt haben. Dann auf der nächsten Seite sehen Sie unsere Solvenzentwicklung über die Jahre. Sie sehen, dass wir hier kontinuierlich ein sehr hohes Solvenzlevel halten, was natürlich für uns als Unternehmen auch wichtig ist, weil wir ja im Geschäft, im B2B-Geschäft eben schwerpunktmäßig verhaftet sind. Kommen wir zum Ausblick und damit natürlich zu dem, was uns im Juli alle beschäftigt hat, den fürchterlichen Flutereignissen. Sie sehen hier unser gegenwärtiges Schätzbild. Wir erwarten über 600 Millionen Bruttoschaden in Zusammenhang mit Bernd. Und dieser Schaden, also wenn man mit den Schadenregulierern spricht, und ich habe mir das auch zur Aufgabe gemacht, alle zwei Tage mit denen einfach mal zu telefonieren, um einfach zu hören, was los ist, dann stellen wir fest, dass die durchschnittlichen Schadensummen, um die es hier geht, alles übersteigen, was wir in Großschaden-Events in Deutschland bisher hatten. Und es ist eben auch, sind auch Schadenbilder dabei, die eigentlich relativ logisch sind. Dekontaminationsschäden, Gott, dieses Wort kriege ich nicht hin. Sie wissen schon, wenn Öl und andere Sachen, die ich nicht aussprechen will, weil die Abwasserrohre gebrochen sind, verunreinigt. Das muss weg, das ist toxisch und das ist teuer. Ja? Und das erhöht natürlich Schadensummen in dem Umfeld. Und die Häuser sind teilweise extremst beschädigt, also sind einfach die tragenden Elemente berührt, dass häufig ein Totalschaden zu konstatieren ist. Und insofern haben wir auch unsere Initialschätzung ständig erhöht. Im Ergebnis für die Talangsgruppe wird sich aber nicht viel ändern, weil wir einen sehr, sehr guten eigenen Rückversicherungsschutz eben haben. Wir werden im Ergebnis deshalb nur eine Belastung max von 150 Millionen hier zu tragen haben, auch wenn wir brutto viel, viel höhere Schadenssummen auszahlen werden. Das führt mich zu Seite 24, unserem Ausblick. Unser Ausblick ist in zwei Punkten angepasst. Zum einen beim Group Net Income, wo wir eben sagen, dass wir zwischen 900 und 950 Millionen das Ergebnis erwarten. Also unser initiales Ziel war ja mal 800 bis 900 Millionen. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir das übertreffen werden wegen des starken ersten Quartals. Das übersetzt sich dann in Return on Equity zwischen 8,5 und 9%. Und insofern ist es schon Ausdruck eines starken ersten Halbjahres, dass wir hier den Ausblick eben abheben. Ein letzter Punkt kriege ich noch zugerufen hier gerade von Andreas. Ich soll noch ein bisschen was zu, wie sieht das mit der Impfkampagne bei uns im Unternehmen aus, sagen. Da kann man sagen, dass wir ja am 26. August durch sind. Ne? Also alle, die wollten, haben ein Impfangebot angenommen. Hier, wir haben auch eine hohe Impfbereitschaft im Unternehmen. Wir liegen deutlich höher in den Quoten, die wir schätzen können. Also wir fragen ab, wer hat Interesse an einem Impfangebot, sind die Mitarbeiter mehrfach gefragt worden und da konnte man auch sagen, dass man grundsätzlich kein Interesse hat oder dass man woanders geimpft ist. Und wir haben hier also sehr, sehr hohe Impfbereitschaft. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich im Unternehmen auch über die Folgen der Pandemie in anderen Ländern eben diskutieren und diese Korrelation zwischen Impfquote und Todesfallquote so eindeutig ist. Das ist natürlich auch ein Gespräch, was uns auch auf den Fluren beschäftigt und was natürlich die Bereitschaft zu impfen auch deutlich erhöht hat. Also das ist abgehakt, das Thema zum 26. August und das bedeutet dann natürlich für uns praktisch auch, dass das Büro als Safe Place to Work wieder etwas stärker auch zum Einsatz kommen kann, wenngleich wir natürlich die Flexibilität des New Works viel stärker nutzen werden. So, das wäre jetzt inklusive des Punktes, den Andreas mir zugeschoben hat, mal mein Kurzvortrag zum ersten Halbjahr. Ich glaube, Sie merken das, wir sind ganz zufrieden und wir haben auch viel zu tun. Jetzt bin ich gerne für Ihre Fragen bereit.
Ja, vielen Dank, Jan, für die Präsentation und für die Ausführungen dazu. Und dann bitte ich Emma, die Fragerunde einzuleiten.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern 1. Kleinen Moment für die erste Frage. Die erste Frage stellt Alexander Hübner, Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich wollte noch zur Industrieversicherung nachhaken an zwei Punkten. Das eine ist denn, was mich interessieren würde, ist denn diese Flutkatastrophe da Rheinland-Eifel. Ist das für Sie auch ein größeres Thema in der Industrieversicherung? Ich meine, es ist ja zumindest teilweise auch industrialisiertes Gebiet. Gibt es da irgendwie besondere höhere Einzelschäden oder so? In welcher Größenordnung? Und das zweite, Chemiepark Leverkusen. Bisher haben uns alle gesagt, das ist alles irgendwie noch viel zu früh, aber vielleicht können Sie uns sagen, ist das grundsätzlich für Sie ein Schaden, der sich irgendwie niederschlagen wird? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen Aufhellung geben. Danke.
Also erstens Ihre Vermutung, dass Bernd die Industrieversicherung im Bruttoschaden kräftig betrifft, ist zutreffend. Wir reden hier zwischen, ich gucke mal meine Kollegen an, zwischen 200 und 300 Millionen Euro, die wir aus dem Industrieversicherungsbereich eben erwarten, aber nicht im Netto, sondern im Bruttoschaden. Ja? Also netto haben wir natürlich entsprechende Rückversicherungsdeckung dort im Schied. Und das sind teilweise wirklich tragische Schicksale. Ne? Wenn Sie so eine Maschinenbaufabrik haben, ne, und die Flut da durchgerauscht ist und Sie für 70 Millionen Ware zur Auslieferung da stehen hatten, also solche Schäden haben wir hier auf dem Tisch oder einen, das ist den Großschaden, über den ich gerade berichte, den ich berichte, dann ist das auch, und die ganze Firma um die Arbeitsplätze kämpft, dann ist das auch eine Sache, die ja, die uns eben beschäftigt. Ne? Das ist auch ein Mitgliedsunternehmen von uns, was da mit betroffen ist. Und also erstens Industrie, ja, groß betroffen, Schäden sind hoch, Betriebsunterbrechungen in der Folge, entsprechend ist das, was wir sehen. So, zweitens, Kempa, Currenta, natürlich, es wäre auch irgendwie verwunderlich, wenn wir nicht daran beteiligt werden. Das wird ein zweistelliger Millionenbetrag bei uns im Schaden, mittlerer zweistelliger Millionenbetrag im Schadenumfang ausmachen im Konzern.
Herr Hübner, Ihre Frage.
Okay, danke. Ja, vielen Dank.
Das wird, danke.
Die nächste Frage stellt Jonas Tauber, Versicherungsmonitor. Bitte schön.
Ja, guten Morgen auch von mir. Nochmal ganz kurz zu der Flutkatastrophe. Da war es ja so, dass Hannover Rück gesagt hat, 200 bis 250 Millionen Belastung netto. Und Sie sagen jetzt 300 Belastung bzw. 150 bleiben da bei Ihnen hängen. Können Sie das nochmal
auflöseln? Ja. Genau, vielleicht gehen wir nochmal, Andreas, eine Seite vorher. Und zwar, da sehen Sie das, also die Bruttoschäden, ja, also das, was wir auszahlen in Hannover Rück und in der Erstversicherung, sind über 600 Millionen netto. Mhm. Also nach dem Rückversicherungsabzug, der sowohl in der Hannover Rück als auch in der Phalanx, also in der Primary-Gruppe, in der Erstversicherungsgruppe stattfindet, liegen wir nur über 300. Und die Zahl, die Sie von der Hannover Rückkollegen gehört haben, die 200 bis 250, bezieht sich auf deren Netto. Und davon sind ja nur, weil wir 50% Anteil an der Hannover Rück haben, es geht nur die Hälfte in unser Netto. Also von unserem 300 Millionen sind 200 bis 250 halbe, ja, also oder anders formuliert, 100 bis 125 Millionen stammen davon aus der Hannover Rück. Nimmt das hin? Ja, so der und der Steuereffekt ist dann natürlich noch zu berücksichtigen. Wenn Sie dann also die Minderheiten abziehen und den Steuereffekt abziehen, dann sind Sie bei den 150 Nachsteuer Ergebnisbelastung bei uns.
Das heißt so ungefähr 175 Erstversicherungen bei den Netto ungefähr.
Ja, 175 bis 200, je nachdem, wenn wir die Spannen analog nehmen. Mhm. Ja.
Und dann hatten Sie gerade auf die Frage von Herrn Hübner einen Schaden gesagt, 70 Millionen in der Industrieversicherung, das war mir ein bisschen zu schnell. Können Sie das nochmal sagen?
Nein, Herr Hübner hat ja gefragt, Flutschäden, Flutschäden im in Zusammenhang mit Bernd. Und ja, und wir haben, aber das ist jetzt, ehrlicherweise ist die Schadensumme bei dem Kunden leider nicht 70 Millionen, weil es auch Sublimite gibt, ja, also. Aber das ist einfach im Sinne von aus den Berichten mit den Schadenregulierern. Wir haben in Betrieb, in den Unternehmen deutliche Schäden in der Region und wir haben in der Industrieversicherung insgesamt, ja, haben wir, und das ist jetzt wieder die erste Spalte, also die Bruttoschadensspalte zwischen 200 und 300 Millionen Bruttoschäden bei der Industrieversicherung, die sich auf das Flutereignis bezieht und darunter sind auch Großschäden, ja, die sich eben bemerkbar machen, wie bei diesem einen Unternehmen und die natürlich davon abhängen, was versichert ist. Hilft das Ihnen jetzt weiter, Herr Tauber, oder habe ich das nicht ausreichend beantwortet?
Nee, hilft man sich weiter. Ich hatte das Gefühl, die hatten da noch so ein bisschen näher was zu diesem Schaden gesagt, den einen, den Sie da
ja. Ja, wir nennen ja nie die Namen von Kunden, aber das ist in dem Fall, ich mache es mal abstrakt, das ist ein mittelständischer Maschinenbauer, wo wirklich die Flut die auslieferungsfertige Ware von Maschinen so beschädigt hat, ja, das, da wird zwar gerade geguckt, ob man noch was retten kann, aber sieht nicht so richtig gut aus.
Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch kurz eine Frage. Vielleicht haben Sie allgemein noch zu Großschäden in der Industrieversicherung insgesamt. Gibt es da noch irgendwas, was man highlighten könnte? im ersten Halbjahr?
Ja, das erste Halbjahr generell, gehen wir mal auf die Großschadenliste, wenn man da mal ganz kurz rausgeht, der größte Event war dieser Texas Winterstorm, den wir eben im ersten Halbjahr hatten, ich glaube auch industrieweit. Sie sehen hier im Gesamtkonzern sind das 185 Millionen, wenn ich die Zahlen von hier richtig lese, die uns da treffen. Im Bruttobereich, einfach um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, sind das über 400 Millionen. Also das ist auch, das ist ja hier die Netto-Summe. Und da hat es enorm viel Schadennachmeldung noch gegeben, eben im zweiten Quartal.
Okay, vielen Dank.
Danke, Herr Taube.
Danke.
Nächste Frage stellt David Walker, Insurance IAM. Bitte schön.
Vielen Dank. Herr Wicke, darf ich meine Frage auf Englisch stellen, bitte? Denn Deutsch ist nicht meine Muttersprache.
Man hört es zwar kaum, aber machen Sie es auf Englisch.
Okay, thank you. My question is, in the past, European catastrophe reinsurance was priced very günstig because of the benign environment and it was a diversifier. Does Bernd and the floods, does that change that dynamic in the industry in the short term and also in the longer term? Does the reinsurance for European cat become a lot more expensive?
We currently see a positive price momentum in reinsurance net cat in Europe, first of all, and I think this is simply related to the climate change. So we will have to live with more hail, more floodings, and so on going forward. And we also observed that during the last 2 years, if I recall correctly. But maybe we could follow up on that with the colleagues of Hannover Re, so that the answer is sound.
Okay, thank you very much. Thank you.
Andreas will come back to you and after he has double checked that with Hannover Re. For this year, I'm pretty sure for the last year, when there was a turning point in pricing, I'm not so sure.
Okay, and Mr. Vicker, longer term, the pricing is not so advantageous because of climate change also.
I expect further price increases to come, to be crystal clear. And they will be derived from two factors. First, climate change. Second, that the insured sums are rising too. And third, I have a third one, we will see a certain inflation impact also which needed to, where there's a necessity to reflect that in pricing too.
Okay, thank you very much.
You're welcome.
Thank you. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage stellt Christian Schnell, Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich hätte zwei Fragen, Herr Wicke. Zum einen die Waldbrände in Südeuropa, momentan Griechenland, die Türkei. Können Sie da schon abschätzen, ob da eventuell, sagen wir, größere Schäden auf die Talangs zukommen? Zum anderen startet ja demnächst wieder die Hurricane-Saison, beziehungsweise sie ist ja in dem Jahr schon sehr früh losgegangen. Können Sie da irgendwie schon Prognosen abgeben, was Sie da in diesem Jahr erwarten könnten? Dankeschön.
Ja, danke für Ihre Fragen. In der Vorbereitung dieser Sitzung habe ich natürlich auch gefragt, also bei der Hannover das Thema ist ja immer, der Rückversicherer kriegt ja nachgelagert die Schadenmeldung der Erstversicherer. Wir werden mit Sicherheit angeliefert und wir werden mit Sicherheit bei den Waldbränden hier in Europa Teile der Schäden zu tragen haben. Also das ist unsere Erwartung. Wie hoch das ist, wäre jetzt einfach nur guessing. Also da kann ich Ihnen nichts Vernünftiges zum jetzigen Zeitpunkt eben anbieten, weil einfach die Schadenanzeigen der Erstversicherer an die Rückversicherung noch fehlen. Ja, und ehrlich gesagt ja nicht nur Europa, sondern wir haben ja in Nordamerika auch Waldbrände, ja, die wüten. Das zu der ersten Frage und die zweite war bezogen auf
die Hurricane-Saison.
Ja, nee, das ist wirklich zu früh. Da bringen Sie mich schnell wirklich in Schwierigkeiten, weil wenn man so die Jahre zurückzieht, dann war es meistens der September, der teuer wurde. Ja. Und das ist das Einzige, was ich dazu aktuell sagen kann, ja.
Ja. Okay, Dankeschön.
Danke auch. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage stellt Monika Lier, VW Heute. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie groß der Preiseffekt tatsächlich gewesen ist. Wie viel Prozent hat er so ausgemacht vom Prämienwachstum? Und ich hätte gern gewusst, ob die Preiserhöhungen in Industrie jetzt durch sind oder ob Sie eigentlich damit rechnen, dass Sie da noch ein bisschen an der Schraube drehen müssen.
Also die in Prozent den Rate Change klar zu machen, das ist sehr, sehr schwierig, weil Sie müssten das im Kern immer auf die verdiente Prämie beziehen. Und jetzt in der Rückversicherung haben Sie ja zum 1.1., 1.4. und jetzt 1.7. Erneuerungen. Und ehrlicherweise waren die Rate Changes da auch unterschiedlich. Also es war aber im einstelligen Prozentbereich, kann man sagen, sind die Rate Changes verlaufen. In der Industrieversicherung haben wir Rate Changes, da würde ich die Segmentierung jetzt nicht an den Quartalen festmachen, sondern an Großunternehmen, mittleren Unternehmen und kleineren Unternehmen. Bei den kleineren Unternehmen haben wir relativ wenig Preisanpassung bis jetzt gesehen, erwarten aber, dass dort Preisanpassung insbesondere in der Feuersparte notwendig ist. Das Gleiche gilt auch für das mittelgroße Segment von Unternehmen. In Europa bezieht sich das jetzt hier. Bei den Großunternehmen haben wir bereits sehr, sehr große Preisanpassungen gesehen. Da ist das Momentum, dass das Ausmaß der Preisanpassung rückläufig ist. Konkreter als das kann ich schwierig werden, weil man muss dann wirklich Line für Line nach Risikokategorien vorgehen, weil man sonst Äpfel mit Birnen vergleichen würde.
Gut, dann fragen wir mal, bin ich noch zu hören?
Ja, Frau Lier.
Dann fragen wir mal direkt nach Cyber. Cyber dürfte wahrscheinlich ja die Policenart sein, die die größte Preisanpassung hat, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Also bei Cyber brauchen wir, also da reden wir nicht über einstellige Prozentgrößen, sondern über hohe zweistellige und je nachdem, wann jemand eingekauft hat, auch teilweise sind auch sogar Verdopplungen von Prämien notwendig, je nachdem auch was für ein Schutzprofil in Bezug auf Cyber Security eine Firma eben vorweist. Nee, nur das Cybervolumen von den Gesamtprämien ist ja klein. Also insofern, wenn Sie nach einem Gesamtrate Change fragen, ist der Cyberanteil da noch nicht so groß, auch wenn er stark wächst. Aber Sie haben völlig recht, in Cyber reichen die Preise derzeit nicht aus für das Schadenaufkommen. Und insofern ist es notwendig, hier anzupassen. Was sind die Haupttreiber? Um einfach ein bisschen Futter dabei zu geben. Wir stellen fest, dass bei den Schadenbildern, die wir sehen, häufig drei Faktoren absolut entscheidend sind für die Schadenbetroffenheit. Und das sind eigentlich Basics, über die ich jetzt rede. Das sind Double Authentification. Beim Zugang zum Firmennetz ist das sauber vorhanden nicht. Zweiter Faktor sind Netzwerke gekoppelt in der Firma, also sind die zentralisiert, dass man nur ein Netzwerk hat oder hat man gekoppelte Netzwerke, das spricht, wenn eins angegriffen wird, dass dann die anderen noch nicht sofort betroffen sind. Und das Dritte, was wir hier beobachten, das sind wirklich die Vergabe von Admin-Rechnen in den Firmen, wie die gehandhabt werden als Schadentreiber. Also um das mal zu sagen, es liegt hier an dem hohen Schadenaufwand, den wir in der Cyberversicherung haben, branchenweit, liegt sehr viel auch daran, dass es noch eine unzureichende Cyberabwehr in vielen Unternehmen gibt.
Aber Sie machen doch da mit allen immer diese Audits. Theoretisch müssten Sie doch dann, wenn Sie versichert haben, doch auch durch sein mit solchen Basics.
Wir machen Audits beim Underwriting, ja. Wir waren aber vielleicht branchenweit auch großzügiger in der Vergangenheit mit kleinen Zuschlägen noch zu versichern. Wenn bei diesen drei Faktoren einer noch nicht vollständig oder hinreichend umgesetzt war. Diese Großzügigkeit muss man jetzt entweder in Preisanstiege übersetzen oder eben in Ausschlüsse. Nur damit ist dann möglicherweise auch nicht geholfen. Vielleicht aber noch ein zweiter Punkt, weil Sie ja da kritisch nachfragen. Was man auch eben sehen muss, dass die Intensität der Cyberangriffe sich in der Pandemie deutlich erhöht hat. Also die Pandemie, also ich sag mal so, Schadenfrequenzen sind ja allgemein eher zurückgegangen. Im Cyberbereich sind die Schadenfrequenzen deutlich nach oben gegangen während der Pandemie.
Holly, Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, super, danke.
Danke Ihnen.
Die nächste Frage stellt Steffen Weyer, dpa AFK. Bitte schön.
Guten Morgen. Ja, von mir nochmal was zum Thema Brand- und Elementarschäden. Wie hat sich denn bei Ihnen jetzt schon eine möglicherweise erhöhte Nachfrage nach Elementarschadenschutz gezeigt? Haben Sie da schon irgendwelche Zahlen, dass es anzieht jetzt möglicherweise, nachdem man die Schäden in ja vor allem im Westen Deutschlands gesehen hat? Und dazu dann gibt es ja die Debatte um eine mögliche Pflichtversicherung oder zumindest eine standardmäßige Einbeziehung der Elementarschadenversicherung in die Wohngebäudeversicherung, dass man das also aktiv abwählen muss. Da hat sich auch Herr Wenning gestern nochmal zu geäußert bei der Munich Re. Wie stehen Sie dazu? Was können Sie sich vorstellen? Was fänden Sie gut? Wo sollte die Entwicklung dahin gehen?
Also erstens, wir haben eine erhöhte Nachfrage nach Elementarversicherung, also ganz klar. Zweitens, Pflichtversicherung, da muss man ja mal sagen, was ist denn damit gemeint? Das ist ja immer so im Sinne, man ist verpflichtet, sich zu versichern und muss dann den Preis zahlen, der risikogerecht ist. Oder ist es der Versuch der Sozialisierung derjenigen, die, ich sage jetzt mal, am Flussufer die Aussicht genießen, dass sie mit eine geringere als risikogerechte Prämie zahlen müssen für den schönen Ausblick, den sie genießen, und diejenigen mit einem schlechteren Ausblick dafür bezahlen lassen. Also das ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt eigentlich damit gemeint? Mhm. Dieser Vorschlag, der eingebracht wird, der gesagt wird, eine Wohngebäudeversicherung sollte grundsätzlich elementar umfassen, und man müsste explizit es ausschließen, wenn man macht, das würde zumindest Klarheit in der Beratungssituation schaffen. Also da würde ich jetzt nicht komplett ablehnend gegenüberstehen, wenn man so etwas eben einführen würde, weil man darf auch nicht, sich nichts vormachen, in bestimmten besagten Aussichtslager am Fluss, ja, kann es eben auch sein, dass das ziemlich teuer ist, eine Elementarversicherung. Oder jetzt nehmen wir mal die Innenstadt von Passau. In der Innenstadt von Passau werden Sie gegen Flutschäden keinen finden, der das versichert. Ja? Mhm. Weil wenn Sie jetzt im Hausrat mit Elementar beispielsweise machen würden, also jetzt nicht Wohngebäude, sondern Hausrat mit Elementar, und Sie wollen eine neue Möbelausstattung, dann müssen Sie die Sachen ja nur in den Keller räumen und abwarten, bis wieder ein Hochwasser ist, um den Schaden ersetzt zu bekommen. Das ist ja relativ klar. Mhm. Letzter Punkt. Was meines Erachtens wirklich wichtig ist, ist, dass wir, also jetzt Jan Wicke persönliche Meinung, nicht Unternehmensmeinung, dass wir aus solchen Flutkatastrophen auch politisch die richtigen Konsequenzen ziehen. Also A, wo ist Hochwasserschutz unabdingbar, und B, und das sage ich jetzt mal wirklich in aller Deutlichkeit, wo sollte man besser nicht Menschen ansiedeln? Ja, weil vorhersehbar ist, ja, dass bei wiederkehrenden Flutereignissen eben eine so hohe Gefahrenlage besteht. Ja, ja, und da gehört beides zusammen. Ja, das erfordert natürlich auch politischen Mut, den Menschen, die zum Beispiel an einem Ort sehr lange gelebt haben, der gefährdet ist, dann auch zu sagen, hier geht es nicht mehr, wir müssen umsiedeln.
Ja. Erwarten Sie das jetzt in den schwer betroffenen Gebieten, dass da jetzt sowas passiert? Weil es gibt jetzt schon wieder Aufbauhilfe, wenn man die Straße wieder da baut, wo sie bisher war, und dann im Zweifel auch die Häuser wieder aufbaut. Gerade bei der Schadenregulierung gehe ich doch mal davon aus, dass das auch daran festgemacht wird, wie groß der Schaden eigentlich ist und was man jetzt wieder aufbaut. Ob man jetzt das Haus wieder herrichtet oder ob man sagt, nee, den Rest brechen wir jetzt ab.
Ja, also offen gestanden, das ist natürlich eine politische Debatte, aber vielleicht einfach ein paar Fakten aus von den Schadenregulierern. Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, alle 2 Tage telefoniere ich mit denen mal, weil ich auch wissen möchte, was da los ist. Und ich ja ehrlicherweise selber auch aus dem Rheinland komme und mich das dann schon auch persönlich berührt, was da passiert ist. Jetzt die erste Faktennachricht ist, ja, es gibt Zonen, die waren schon immer gefährdet. Ja, Zürzonen, die Versicherungsverband hat ja Zürzonen, wo man eben wirklich das Fragezeichen machen muss, ist es gut, dass dort Menschen leben? Aber wir haben hier ein Schadenbild, wo auch sehr viele Zonen betroffen waren, die eigentlich in unserer Risikoeinschätzung der Versicherungswirtschaft bisher nicht so exponiert waren. Also das muss man ganz deutlich sagen. Und es findet auch schon in den Fachgremien eine Diskussion über die die Zonierungseinteilung eben aktuell statt, inwieweit die überarbeitet werden muss, infolge der Erkenntnisse, die wir aus diesem Ereignis haben. Also auch wir in der Versicherungswirtschaft werden das aufarbeiten müssen, ja, und gucken müssen, wo auf Basis neuerer Erkenntnis ist die Gefährdung neu zu beurteilen. Also das ist ehrlicherweise auch ein Ergebnis von Bernd, was eigentlich jetzt schon feststeht.
Wenn Sie jetzt noch eine Nachfrage dazu, wenn Sie jetzt einen Schaden regulieren von einem schwer beschädigten Gebäude, das möglicherweise ja in so einem Gebiet liegt, wo Sie sagen, ja, ist jetzt doch gefährdet. Versichern Sie diese Gebäude weiter, also wenn die jetzt wieder aufgebaut werden? Oder war es das dann mit dem Versicherungsschutz für den Kunden an der Stelle?
Also ehrlich gesagt, das Erste, was gerade ansteht, ist den Menschen zu helfen. Und ehrlich gesagt, denen auch zu helfen im Schadenmanagement. Also teilweise auch Illusionen zu zerstören, um das mal ganz offen zu sagen, wenn die Hausbesitzer glauben, ihr Haus wäre noch zu retten, aber der Tragwerksingenieur sagt, nee, das Fundament ist beschädigt, hier darf keiner drin wohnen. Also dann den zu unterstützen in der Überbringung der Warte. Das ist das, was gerade noch im Vordergrund steht. Bei Phase 2 der Zukunftsbewertung, da kümmern wir uns dann danach drum.
Okay, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Meier. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen.
Es liegen keine weiteren Fragen vor.
Dann schlage ich vor, dass wir noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung geben.
Gerne mache ich das. Also Schwerpunkt des heutigen Termins war ja unser Halbjahresergebnis und wir sind wirklich stolz auf unser Wachstum, was wir zeigen konnten mit über 9% und das Vertrauen, was uns Kunden auch entgegenbringen, wie sich das eben niederschlägt in unseren Zahlen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis von 546 Millionen Euro. Wir können unseren Ausblick trotz der verheerenden Flutkatastrophe auf 900 bis 950 Millionen anheben. Und ehrlich gesagt auch die Prognose für 2022, dass wir zuversichtlich sind, dann ein Ergebnis oberhalb einer Milliarde zu haben, die steht unverändert. Das wäre jetzt mal in kurzen Worten meine Zusammenfassung.
Vielen Dank, Jan. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Beteiligung. Wünsche Ihnen einen wunderschönen Mittwoch. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne durch. Wir sind für Sie da. Bis dann. Tschüss.